Guten Morgen und herzlich willkommen zum MSDN Webcast, einer neuen Folge. Heute ein Webcast, der weniger codebasiert ist, sondern mehr sich über das Warum und Was beschäftigt, und zwar Webentwicklung auf der Microsoft-Plattform. Darf ich mich kurz vorstellen? Mein Name ist Darius Paris, ich bin Technical Strategist für die Webplattform und arbeite bei Microsoft Deutschland. Ich kann erreicht werden über meine E-Mail dpares@microsoft.com. Ich habe einen Blog unter downtocode.net und über Twitter kann man mich über den Writeline Twitter-Account erreichen. Webentwickler gibt es viele und jeder kann sich jetzt mal selbst die Frage stellen, wenn er jetzt diesen Webcast sieht, was er denn für einen Webentwickler hält und ob er sich selber vor allem für einen Webentwickler hält. Weil wenn man es mal betrachtet, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, Anwendungen im Web zu erstellen, dass wir auch verschiedenste Kenntnisstände haben. Sei es ein Hobbyist, der eine ganz einfache Webseite erstellt hat, um sich zum Beispiel bei Bewerbungsgesprächen über eine URL schon mal vorab vorzustellen oder für seinen Verein eine kleine Seite angepasst hat. Auch Webdesigner, die so aus dem traditionellen Design vielleicht kommen, also traditionellen grafischen Design, jetzt auch in die Webentwicklung mehr oder weniger reingerutscht sind durch die ja, Dinge, die so in den letzten Jahren passiert sind und sich da auch wiederfindet, also mit einem ganz anderen Hintergrund als ein traditioneller Entwickler, wie man ihn vielleicht aus der .NET-Welt heraus kennt. Leute, die sich nur mit Scripting beschäftigen im Frontend, also sprich im Browser, also sogenannte Script-Ninjas, die in der Lage sind, auch komplexe Anwendungen oder auch einfache Anwendungen mit JavaScript zu erstellen und diese einfach in der statischen HTML-Seite zu hosten. Auch das sind im Prinzip Webentwickler, genauso wie der Unternehmensentwickler, der Intranet-Anwendungen mitprogrammiert in Projekten für Abteilungen oder Unternehmen. Und entsprechend sich auch hier mit der Webtechnologie auseinandersetzen muss. Und dann gibt es mit der Sicherheit auch den Entwickler, der sich ausschließlich aus einem professionellen Background heraus als Softwareentwickler in die Richtung Web fokussiert hat, in die Richtung Webentwicklung fokussiert hat, der Architekturmuster kennt, mit Unit-Testing vielleicht arbeitet und auch einen recht guten Background hat bezüglich der verschiedensten Technologien, die es da auf dieser Plattform gibt. Letztendlich ist es so, wenn man Anwendungen fürs Web schreiben möchte, dann hat man viele Optionen und auch viele Technologien, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Oder auch nicht auseinandersetzen muss. Das hängt immer so ein bisschen davon ab, die Art der Anwendung. Also man kann rein theoretisch eine Anwendung mit ganz einfachen Mitteln erstellen, rein clientbasiert zum Beispiel im Browser. Oder wenn es halt schon ein bisschen mehr Fokus haben soll, dann auch mit Surfer-generierten Seiten. Auf der einen Seite gibt es also, wie gesagt, Client-Plattformen, links der Browser, in der Mitte eine Silverlight für RIA-Anwendungen stehen, kann natürlich auch Flash sein. Und auf der rechten Seite sehen wir ein Windows-Logo, das symbolisiert jetzt einfache Client-Anwendungen, wie eine Windows-Forms-Anwendung, wie eine MFC-Anwendung, wie eine WPF-Anwendung, die auf dem Client laufen, aber auch dadurch Kontakt mit Webprogrammierung haben, weil sie vielleicht einen Dienst aufrufen, der auf einem Server gehostet ist. Sei es ein Soap-Service, ein WCF-Service oder ein REST-Service. Auf der anderen Seite gibt es Runtimes und auch Protokolle, die wir als Entwickler nutzen können. Zum einen auf der Serverseite mit ASP.NET ein kompletter Stack, der es einem Anwendungsentwickler erlaubt, servergetriebene Webanwendungen zu schreiben. Oder wenn man mehr aus der PHP-Schiene herkommt, das ist natürlich auch möglich, ein PHP auf unserer Umgebung laufen zu lassen. In der Mitte sehen wir noch das OData-Protokoll. Das ist einfach dahingehend aufgeführt, weil es uns erleichtert, Daten im Web für verschiedene Klienten, also Browser, Silverlight-Anwendungen oder auch native Anwendungen zur Verfügung zu stellen. Also es gibt die Client-Programmierung unten und oben die serverseitige Programmierung. Das Ganze muss natürlich, wenn es auf dem Server läuft, irgendwo gehostet werden. Es kann natürlich in der eigenen Serverfarm gehostet sein, im Unternehmen, bei einem Third-Party-Hoster Oder oben das blaue Windows-Symbol, das ist Windows Azure. Natürlich kann man auch Windows Azure als Hosting nutzen und auch da gibt es gewisse Infrastrukturdienste, die man anprogrammieren kann als Webentwickler. Schließlich ist es so, dass man Tools zur Verfügung stehen hat, mit denen man arbeiten kann. Und nun hängt das so ein bisschen davon ab, was für eine Art von Anwendung man macht und was für einen Hintergrund man hat, welches Tooling man benutzt. Für den klassischen .NET-Entwickler ist natürlich Visual Studio 2010 das Tool der Wahl, da in verschiedenen Editionen von Express, der kostenfreien Variante, bis hin zu Ultimate, der kompletten Variante für Application Lifecycle Management Projekte, wo man im Prinzip den kompletten Entwicklungszyklus mit protokollieren und analysieren kann. Bis hin zu Tools wie Expression Web oder auch Expression Design für Silverlight-Anwendungen, die es einem eben erlauben, auch Anwendungen aus einer Expression Suite herauszuschreiben. Und noch momentan in der Beta, aber bald released, WebMatrix. Das ist einfach dem Hobbyisten oder den Anwendungsanpasser erlaubt, relativ schnell Ergebnisse zu produzieren. Wichtig ist nun zu wissen, dass der gesamte Stack überhalb der Wolke auf dem Internet Information Server auf dem Windows Server 2008 oder 2003 läuft. Sprich, wenn man für die Microsoft Web-Plattform entwickelt, dann entwickelt man dediziert auf einer Windows-Plattform. Das muss man einfach wissen. Unterhalb des Strichs, da können das natürlich verschiedene andere Plattformen sein, aber überhalb des Strichs, von unserer Seite her, wird alles im IIS laufen und auf der Windows-Plattform. Gut, dann schauen wir mal, was für eine einfache Kategorisierung ich jetzt hier einfach mal vorstelle und dann versuche, die entsprechenden Tools dafür zu erwähnen, die man dafür nehmen kann. Hab's jetzt mir sehr einfach gemacht. Ich unterteile jetzt einfach die kompletten Webentwickler in diese drei Kategorien. Zum einen Leute, die einfache Webseiten schreiben möchten, erstellen möchten. Sei es statische Webseiten oder Webseiten, die ein wenig dynamisch sind und Content entsprechend generieren. Zum Beispiel ein einfaches Gästebuch zu erstellen. Das wäre für mich auch noch eine einfache Webseite. Und wenn man aber über diesen Punkt hinaus ist, dass man einfache Webseiten erstellen möchte, gibt es eben noch die zweite Kategorie, wo man eben bestehende Webanwendungen nimmt, diese installiert, eventuell anpasst, erweitert und wieder publiziert. Und für diese ersten zwei Kategorien, da würde zum Beispiel das Tooling auf nicht nur Visual Studio Express fallen oder auch Visual Studio Professional oder Ultimate, sondern da könnte man natürlich auch genauso gut Express from Web hernehmen. Oder auch für die ersten zwei Webmatrix. Der dritte Bereich, komplett eigene, komplexere Webanwendungen. Mit komplexer meine ich, sobald die Notwendigkeit da ist, mit Teams zu arbeiten, mit Architekturmustern zu arbeiten, dann macht es schon Sinn, auf Visual Studio 2010 zu gehen und hier entsprechend auch mit dem ASP.NET Webforms oder MVC Framework zu arbeiten. So, wie fange ich an, wenn ich mit der Microsoft-Plattform entwickeln möchte? Es ist eigentlich relativ simpel geworden mittlerweile. Also nehmen wir an, ich habe einen Windows-Rechner, auf dem noch nichts drauf ist. Dann muss ich mir lediglich ein Tool installieren und dieses Tool nennt sich der Web-Plattform-Installer. Der Web-Plattform-Installer ist ein sehr, sehr klein gehaltener Download. Das ist so eine Art Paketmanager, in welchem sich Tools befinden, Runtimes und Anwendungen, die sich installieren lassen. Das Schöne am Web-Plattform-Installer, man benötigt nicht unbedingt die Kenntnisse, in welcher Reihenfolge welche Abhängigkeiten zu installieren sind, weil es eben der Web-Plattform-Installer einem abnimmt. Kann man vergleichen, wenn man von anderen Plattformen kommt, mit einem Package Manager wie RPM zum Beispiel. So, und über diesen Web-Plattform-Installer lassen sich, wie gesagt, verschiedene Tools installieren, aber eben auch Anwendungen. Und die Anwendungen, die wir zur Verfügung stellen, sind jetzt nicht nur ASP.NET-basierte Anwendungen, sondern eben auch PHP-Anwendungen. Und ganz konkret geht es hier um die beliebtesten ASP.NET und PHP-Anwendungen aus der Community, die wir unter einer URL zur Verfügung stellen, nämlich microsoft.com/web/gallery. Und wenn man eben diesen Web-Plattform-Installer benutzt, dann greift er eben auch auf diese Web-App-Gallery zu und man kann entsprechend zum Beispiel sich ein Drupal installieren oder ein Umbraco oder ein Joomla oder BlockEngine.net, ohne dass ich mir jetzt großartige Gedanken machen muss, welche Abhängigkeiten ich noch für diese Software benötige. Das übernimmt der Web-Plattform-Installer für mich. Das werden wir auch gleich in einer kleinen Demo sehen. Vom Tooling her ist es so, wenn wir jetzt nochmal die drei Blöcke nehmen, einfache Web-Anwendungen, anpassbare Anwendungen und komplexere Anwendungen, dann basieren alle im Prinzip auf dem gleichen Stack. Mit Stack ist eigentlich nur hier diese Ablage der verschiedenen Technologieebenen gemeint. Zum einen brauche ich einen Webserver, auf dem es läuft, also den Internet Information Server und ein entsprechendes Framework, wo die Anwendungen abgearbeitet weren können. Das kann zum einen ASP.NET MVC sein oder eben auch mit WebMatrix ASP.NET Web Pages. Eine Datenbank wird in der Regel benötigt, um Daten zu speichern. Hier bieten wir mit der SQL Server Familie eine vielschichtige Vielfalt an, die vom Hobbyisten bis hin zum professionellen Webentwickler im Großunternehmen alles abdeckt. Und letztendlich das Wichtigste ist eigentlich das Tooling, ja, mit dem ich dann programmiere. Und genau hier an der Stelle bieten wir eben auch einiges an. Betrachten wir das Ganze jetzt mal so für Hobbyisten oder auch Leute, die einfache Webseiten schreiben möchten oder auch Webseiten anpassen möchten. Da bietet sich's an, einfach mal WebMatrix sich anzuschauen. WebMatrix ist ein Tool, das eben mit dem kompletten Stack mitkommt. Und basierend auf WebMatrix, der IDE, gibt's halt dann drunter eine Datenbank-Engine, die nennt sich SQL Server Compact 4, also SQL Server CE4. Das ist eine kleine Datenbank, die sich per einfachen Kopiervorgang verteilen lässt, ohne eine Installation durchlaufen zu müssen. Und eben als Web-Framework wird ASP.NET Web Pages genutzt mit einer sehr einfachen Syntax und einer relativ interessanten Variante, eben durch sogenannte Hilfsklassen schnell zum Ziel zu kommen. Was auch schön ist für einen Hobbyisten, der mal einsteigen möchte, dass er jetzt hier auch nicht Administratorenrechte benötigt, sondern im Internet Information Server Express die Möglichkeit hat, in seinem Benutzer einfach eine Instanz zu starten, die dann auf ein Verzeichnis schaut und dieses als Webserver gleich anbietet. Ist ein recht interessantes Entwicklertool. Auf der anderen Seite, wenn man sich jetzt hier nochmal diesen Stack betrachtet, hat WebMatrix noch ein paar andere Dinge drin. Zum einen neben der SQL Server CE-Datenbank und den ASP.NET Web Pages eben auch die Möglichkeit, den kompletten Zyklus zu machen. Vom SEO-Verbesserungen, also Search Engine Optimization-Verbesserungen, da ist ein entsprechendes Tooling dabei, bis hin zum Deployment auf einen Hoster. Es gibt wie gesagt Vorlagen dafür, für verschiedene Anwendungen und ist eben nicht nur für ASP.NET, sondern auch für PHP-Entwickler interessant. Weil selbst für PHP ist es nicht ganz so trivial, die verschiedensten Abhängigkeiten mit zu installieren und das übernimmt alles im Prinzip WebMatrix mit Zuhilfenahme des Web-Plattform-Installers. Wenn das Projekt dann doch mal klein anfängt und dann größer werden sollte, besteht natürlich die Migrationsmöglichkeit, das Ganze einfach in Visual Studio zu öffnen, weil die ASP.NET Web Pages basieren auf einer Syntax, die nennt sich Razor, da komme ich noch dazu. Die lässt sich dann auch wunderbar in ASP.NET MVC zum Beispiel weiter einsetzen. Aber das Allerbeste an dem WebMatrix Toolkit ist letztendlich, an dem WebMatrix generell ist, dass es kostenlos ist und damit eine einfache Einsteigermöglichkeit bietet. Gut, ich würde sagen, an der Stelle. Ja, ne, machen wir noch kurz die anderen zwei Stacks. Dann gibt es natürlich auch nochmal den gleichen Stack für professionelle Webentwickler. Und das ist im Prinzip das Äquivalent, nur halt mit professionellerem Tooling, mit entsprechenden vielen Frameworks, die da zur Auswahl sind. Und hier sieht man auch schon, dass Visual Studio 2010 hier genommen werden kann. Ein voller SQL Server oder wenn man eben SQL Server nicht lokal mit installieren möchte, einfach die Datenbank aus der Azure Cloud nimmt, also SQL Azure, und dort die Daten entsprechend benutzt. ASP.NET in den verschiedenen Variationen kommen wir noch zu. Und eben dann den Internet Information Server, der eben auch auf Azure gehostet sein kann. Gut. Jetzt gehen wir mal rein. Und hier habe ich einen Link auf dem Microsoft Web Plattform Installer. Den Web Plattform Installer, den kann man sich ganz einfach installieren, indem ich zum Beispiel hier Web Plattform Installer eingebe im Browser. Und dann komme ich hier auf den Microsoft Web Plattform Installer drauf und kann ihn entsprechend mir hier installieren. Das dauert jetzt ein kleines Augenblickchen. Komischerweise. Ja, weshalb er jetzt auch die Webseite nicht anzeigt, keine Ahnung. Aber egal. Wir machen mal weiter. Ich trinke noch einen Schluck Kaffee. Vielleicht kommt er dann irgendwann mal. Oder ich nehme halt ein Konkurrenzprodukt, einen Browser. Ja, geht ja auch. Wir sind ja nicht so. Ha! Können wir ja auch mal gucken. Webplattform Installer. So, vielleicht geht das ja hier. Ja, da kommt es auch sofort. Das liegt aber irgendwie an meiner Installation, hat nichts mit dem Internet Information Server, Internet Explorer 9 zu tun, sondern einfach bloß irgendwie. Bei mir ist das halt so, ja. Nicht bei euch, nur bei mir. Okay, da kann man den entsprechend runterladen, installieren und wenn man ihn installiert hat, dann hat man irgendwo einen Link. Ich habe ihn jetzt hier auf dem Desktop und den kann ich einfach einstarten. Und der Unterschied ist jetzt, ich benutze gerade den Installer 3.0, der als Beta noch zur Verfügung steht. Den kriegt man, wenn man WebMatrix installiert. Und der sieht ein bisschen anders aus, aber im Prinzip ist das gleiche Verhalten. So, da sieht man jetzt hier gerade das im Spotlight. Hier oben gibt es ein Register. Da sieht man auch schon, dass das Ganze mit WPF gemacht ist und dementsprechend das Look and Feel immer sich ein bisschen anders verhält wie bei anderen Anwendungen wie WPF. Aber ist mal ein anderes Thema. Ich kann auf Produkte gehen, Entschuldigung, auf Produkte gehen oder auf Anwendungen gehen. Und hier habe ich immer gleich die Kategorien, die dahinter sind. Zum Beispiel, wenn ich Blogs installieren möchte, dann bekomme ich jetzt hier verschiedene Produkte angezeigt, also Anwendungen, und man sieht auch, wie oft die runtergeladen worden sind und wie oft die installiert worden sind. Also zum Beispiel WordPress erfreut sich großer Beliebtheit, gefolgt von BlogEngine.net. Es gibt CMS-Systeme, Foren, Bildergalerien und eben auch Tools wie Piwik zum Beispiel, dass wer mal mit Google Analytics gearbeitet hat, kennt die Problematik, dass Google eben die Daten, also die Daten der Benutzer hat. Bei Piwik ist im Prinzip auch ein Analytics-Framework. Vorteil ist, ich kann es selber hosten und habe dann die Datenhoheit sozusagen und kann dann bei Anfragen von Webseitenbenutzern auch entsprechend hier die Daten löschen oder auch zur Verfügung stellen. Okay, gehen wir auf Spotlight zurück. Da sehen wir jetzt hier verschiedene Produkte. Installiert ist momentan bei mir WebMatrix Beta 3 und die IIS-7 Recommended Configuration. Das bedeutet, wenn ich einen Webplattform-Installer benutze, kann ich auch das erste Mal mein Windows-Maschinchen, Vista oder Windows 7 entsprechend so, oder auch Windows Server 2008 R2 oder auch ohne R2 so konfigurieren, dass entsprechend auch der Internet Information Server korrekt mit den notwendigen Einstellungen installiert wird. Okay, wenn man das installiert hat, wie in meinem Fall, habe ich WebMatrix über Web Platform Installer installiert, dann starte ich einfach mal WebMatrix. Trinke nochmal einen Schluck Kaffee. Sieht man hier so eine kleine Willkommensseite, dass ich eben aus verschiedenen Bereichen auswählen kann. Ich werde jetzt nicht eine einfache Webseite machen, ich werde einfach eine Webseite, eine Webanwendung anpassen. Deshalb nehme ich Site from Web Gallery. Dann benutzt er genau die gleiche Web Gallery, die im Web Platform Installer drin ist. Unterm Strich benutzt er einen Web Platform Installer. Und da sehen wir, dass hier eben hier verschiedene Dinge drin sind. Und wir nehmen mal WordPress. Und sagen, WordPress 14, ja, das möchte ich mal installieren lokal. Okay, er sagt jetzt, ich habe erkannt, es gibt eine Abhängigkeit, die fehlt, nämlich WordPress 2.9.2 für den IIS. Das möchte ich runterladen. Wenn ich jetzt an der Stelle noch nicht PHP installiert habe und auch noch nicht MySQL installiert habe, weil diese WordPress-Installation läuft mit MySQL an der Stelle, dann würden diese Abhängigkeiten jetzt hier auch noch auftauchen. Und dann sage ich einfach I accept, installiere das entsprechend und nun fragt er die notwendigen Initialparameter ab, die notwendig sind, damit ich diese WordPress-Instanz konfigurieren kann. Nehmen wir mal WordPress 14, geben ein Passwort an, das Root-Passwort von der MySQL-Datenbank. Ich kann hier noch Keyphrases benutzen, mache ich jetzt nicht, sag Next. Nun installiert er mir WordPress, das heißt, er entpackt dieses ZIP in ein Verzeichnis und wendet diese entsprechenden Daten, die ich gerade in der Konfiguration mitgegeben habe, an, um eine MySQL-Datenbank vorzubereiten über die Konfigurationseinrichtung in der Config. Okay, dann habe ich das gemacht. Und hier habe ich jetzt im Prinzip WebMatrix. Das ist ein entsprechendes Tool. Hier habe ich Dash, also Workspaces, Site Workspace, Files Workspace. Und da sieht man jetzt auch hier zum Beispiel die WP-App, PHP, dass das im Prinzip hier jetzt auch editierbar ist, ja. Also wir könnten jetzt auch zum Beispiel hier reingehen und zum Beispiel dieses Hello Dolly Plugin als Grundlage nehmen, um eigene Plugins zu schreiben und so weiter und so fort. Also wer sich halt mit WordPress auskennt. Nichtsdestotrotz, man muss es einmal konfigurieren, weil in der Datenbank, wenn man mal auf Datenbank geht, wir haben auch einen Datenbank-Workspace, wo man eben entsprechend Tabellen sich anschauen kann, steht noch nichts drin. Das liegt daran, dass WordPress beim ersten Mal die Tabellen erst erstellt, aufgrund der Konfiguration, die wir angegeben haben. Ich sage jetzt einfach mal ran. Was er jetzt macht, ist, er startet jetzt diese WordPress-Instanz im Internet Information Server Express, den wir jetzt auch hier sehen, und zwar dieser hier, Show All Applications. Das ist im Prinzip diese UI, die jetzt hier mitkommt. Da haben wir eine URL, und da können eben verschiedene Instanzen gestartet sein. Und das ist schon ein bisschen besser als dieser Cassini vorher war. Gut, dann nennen wir das einfach Demo, demo@demo.de und sagen, installiere mal WordPress. Und jetzt erst in diesem Augenblick nimmt er diese Konfiguration, erstellt die Datenbank, erstellt die Tabellen, füllt die mit Initialwerten und erstellt einen Admin-User und wir haben ein entsprechendes Passwort, das wir jetzt auch benutzen können. Ctrl-C, kopieren wir das Ganze und nun loggen wir uns in unsere WordPress-Instanz ein, Login und haben unser WordPress lauffähig. Jetzt kann ich noch das Passwort ändern, das sollte man auf jeden Fall machen. Und sagen Update Profile. Okay, das ist also wie gesagt die WordPress-Installation gewesen. Wir können auch schauen, wir haben hier Posts, Demo Hello World ist da eine Standard-WordPress-Installation, die jetzt lokal auf meiner Maschine läuft und anpassbar ist. Das heißt, jetzt habe ich auch die Möglichkeit, wenn ich jetzt mal hier nochmal refreshe, die Tabellen mir anzugucken. Wo haben wir die Posts? Hier haben wir die Posts. Einmal eine Seite und einmal die Seite About, einmal Hello World und entsprechend hier alle notwendigen Daten, die in WordPress abgelegt werden. Wenn wir das jetzt haben, können wir natürlich auf Site gehen und ein entsprechendes Hosting-Angebot uns raussuchen. Wenn wir das machen, dann kommen wir eben auf verschiedene Hoster. Hier stehen momentan noch Beta-Hoster drin, weil WebMatrix sich in der Beta befindet. Später werden dann richtige Hosting-Angebote, auch regionaler Hosting-Angebote angeboten werden. Hier sehen wir zum Beispiel Citanium Beta. Kostet jetzt auch nichts von der Beta, ja, das zu hosten. Kann man PHP 5 für Fincache benutzen und einfach die Anwendung dann deployen. Das Deployment ist relativ einfach, das funktioniert nachher einfach nachher nur mit Publish. Was aber auch interessant ist, es gibt hier Download Published Site, ja, da kann ich drauf gehen. Wenn man es mal konfiguriert hat mit einem Betreiber und man macht Änderungen auf dem Server, aus irgendwelchen Gründen auch immer, mal kurz ein Skript ändern oder eine Seite ändern, kann man auch eine serverbasierte Änderung wieder zurückführen auf die lokale Instanz, um dann eine Synchronisation sozusagen zu haben. Ich denke, das ist ein ganz nettes Tooling, um auch Webanwendungen anzupassen. Und ja, ist nicht uninteressant. Gehen wir weiter. Microsoft Web Plattform. Also wir haben gesehen, wie wir jetzt momentan erstmal an die Technologien rankommen können, um gewisse Frameworks und Runtimes und Tools zu installieren. Aber jetzt gehen wir durch die einzelnen Technologiebereiche durch. Web-Client-Technologien. Web-Client-Technologien ist Gibt da verschiedene. Ich hatte ja am Anfang diese Grafiken mit Browser, Silverlight und Native-Anwendungen. Native haben wir jetzt gerade nicht behandelt, das ging nur um Web-Services mehr oder weniger. Oder einfach um Requests abzusetzen auf HTTP-Adressen. Aber wenn man sich mit dem Browser beschäftigt, dann muss man sich zwangsläufig mit diesen zwei Elementen beschäftigen. Einmal mit HTML, sprich hier oben der Doc-Type für HTML5, oder auch mit JavaScript. JavaScript mag keiner vielleicht direkt coden, da nimmt man vielleicht Frameworks auch wiederum. Hier ein Framework von uns, das ASP.NET Ajax Toolkit, wobei ich langfristig empfehlen würde, auf jQuery zu gehen. Also persönlich jetzt, meine persönliche Empfehlung, müsst ihr vielleicht einen Tusch machen, brumm, persönliche Empfehlung, jQuery einsetzen für JavaScript-Programmierung. Einfach aus dem Grund heraus, weil auch Microsoft mittlerweile Core Entwickler ist von jQuery. Also wir haben ein paar Erweiterungen hinzugefügt, offiziell über den offiziellen Core-Blog und entsprechend ja, gibt es da zum Beispiel Data Binding aus unserer Feder im jQuery-Framework zu benutzen. Um eben HTML5 zu benutzen, benötigt man in irgendeiner Form einen Browser, der das darstellen kann. Der Internet Explorer 9 ist unser HTML5-fähiger Browser, der natürlich auch auf die Möglichkeiten von JavaScript aufsetzt und hier entsprechend all das zur Verfügung stellt, was im Standard spezifiziert ist. Nichtsdestotrotz gibt es noch ein paar Dinge, die zusätzlich über den Standard hinweg implementiert sind oder beziehungsweise auch vorgeschlagen sind, aber natürlich sich noch im Draft befinden, beziehungsweise in so einer Zwischenphase, wo noch nichts offiziell gescoped ist und dementsprechend zum Beispiel Pinning. Ja? Das können wir uns mal ganz kurz anschauen, Pinning. Gehe ich mal hier auf den Browser hoch. Also wenn ich jetzt hier auf eine Seite gehe, wie zum Beispiel twitter.com, dann kann ich jetzt diese Seite nehmen und hier unten einfach in meine Taskbar reinziehen. Ja? Das habe ich für Twitter schon gemacht. Das wäre dann in der Taskbar letztendlich genau dieses Icon hier. Ich mache mal das hier kleiner. Das wäre dann genau dieses Icon hier. Ja? Wenn ich jetzt hier einfach auf dieses Twitter-Icon gehe, dann komme ich im Internet Explorer 9 direkt auf diese Twitter-Startseite drauf. Okay. Und wenn ich hier drauf bin, kann ich entsprechend alles machen, was ich auf der Webseite machen kann. Ich kann aber auch über die rechte Maustaste mir die Jump-List zunutze machen. Das heißt, die Webseite twitter.com bietet in ihrem HTML-Source gewisse Tags an, damit eben diese Jump-List erstellt wird. So kann ich direkt auf meine Mentions gehen, ja? Auf die Erwähnungen, wo zu mir zurückgeschrieben worden wurde. Und entsprechend sieht man hier, dass ich genau in den Tab gleich reingegangen bin. Wie sieht das letztendlich aus, wenn wir uns mal ganz kurz hier die entsprechenden Developer-Tools anschauen? Dann gucken wir mal im Head. Da gibt es jetzt etwas, das nennt sich MS Application Task im Metanamen drin. Und hier definiere ich letztendlich den Content, wie das Ganze heißen soll, zum Beispiel Mentions, und dann sieht man auch die Action-URI. twitter.com/replies. Das heißt, die Webseite muss in irgendeiner Form Einstiegspunkte haben, um das zu ermöglichen. Ein Icon kann ich dafür noch auswählen, das dann entsprechend hier angezeigt wird. Hier eben dieses Add-Zeichen. Und ja, wie das dann letztendlich in der Taskliste heißen soll. Also ein ganz interessantes Feature, das man vielleicht mal sich auch anschauen kann. So. Dann gibt es natürlich noch die Notwendigkeit, manchmal Dinge zu tun, die HTML5 oder auch HTML generell nicht kann, oder die es vielleicht auch kann, aber so umständlich kann, dass man vielleicht doch lieber wieder so programmieren möchte, wie man es vielleicht als .NET-Entwickler gewohnt ist. Und da könnte ich mit Silverlight dementsprechend auch im Browser laufen, also als Plugin. Auch das ist im Prinzip in der Webplattform drin, die Möglichkeit, den Browser zu erweitern. Das ist eben dieses Stichwort Beyond the Browser, um Fähigkeiten, die man sonst mit den Standardmitteln, die im Browser zur Verfügung stehen, eben nicht bekommen kann. Also sei es DRM-geschützte Medien oder auch Smooth Streaming oder eben auch die Notwendigkeit, Business-Anwendungen schneller zu schreiben, weil es ist doch schon Tatsache, man kann zwar mit JavaScript und jQuery auch Business-Anwendungen relativ schön hinkriegen. Der Aufwand ist doch ungleich höher, dadurch, dass wir eben im Silverlight-Bereich auch ziemlich viele Controls mittlerweile haben, die sich in dieser Richtung fokussiert haben, ist es doch recht einfach geworden, in Silverlight Business-Anwendungen zu schreiben und eben auch out of the browser zu installieren. Das ist zwar in manchen Browsern auch möglich, HTML5 Anwendungen offline zu installieren, aber letztendlich ist es so, man kann sich nicht darauf verlassen, dass man da ein Manifest anlegen kann, dass korrekt alles gegeben wird. Bei Silverlight habe ich halt den Vorteil, die Runtime ist auf all den Plattformen, auf der so unterstützt wird, macOS, Windows und auch ja, macOS und Windows eben gleich und kann dann gleich genutzt werden. Gut, das waren jetzt die entsprechenden clientseitigen Möglichkeiten, Frameworks. Aber es gibt, wie gesagt, Web-Server-Frameworks, die ich nutzen kann und allen voran eben ASP.NET. Und hier herrscht halt meines Erachtens so ein bisschen Verunsicherung, wohin denn die Reise geht, ja. Und deshalb möchte ich da ein bisschen drauf eingehen. ASP.NET gliedert sich mittlerweile in diese vier Blöcke. Unten ASP.NET Core. Im Core sind im Prinzip alle Infrastrukturdinge drin, wie Membership Provider, Role Provider, Caching und weitere Dinge, die man aus ASP.NET heraus bisher nur in Verbindung mit Webforms immer kannte, aber eigentlich losgelöst werden können. Routing gehört zum Beispiel auch zum ASP.NET Core. Darüber gibt es eben zwei Frameworks. Zum einen ASP.NET Webforms, das ist das Initial-Framework, mit dem .NET auch in der Webentwicklung gestartet wird, wo es eine sehr, sehr große Anzahl an Third-Party-Controls gibt, an entsprechende Entwickler-Know-how und seit kurzem auch ASP.NET MVC. Und ASP.NET MVC und Webforms, die unterscheiden sich in der Benutzung schon gewaltig von der Art und Weise, wie ich damit arbeite. Nichtsdestotrotz haben beide ihre gleiche Berechtigung und man könnte jetzt den Anschein haben, dass Microsoft jetzt ASP.NET MVC favorisiert. Dem ist nicht so. Wir betrachten beide Frameworks als gleich. Es ist nur so, dass größerer Hype momentan um das MVC-Framework entsteht. Und ich denke, dass dieser Hype vor allem auch durch Leute, also es ist kein Hype, es ist Tatsache, dass es ein interessantes Framework ist. Aber auch vor allem deswegen, weil man halt hier relativ schön testgetrieben arbeiten kann, wird das von vielen professionellen Entwicklern bevorzugt. Nichtsdestotrotz sind Webforms natürlich auch professionelle Entwickler tätig, aber in Webforms gibt es halt ein paar Dinge, die ein bisschen schwieriger zu gestalten sind, aber dafür hat man halt, wie gesagt, auch manchmal schneller Ergebnisse. Und aufbauend auf beiden, ASP.NET Dynamic Data. Und ASP.NET Dynamic Data ist letztendlich nichts anderes wie eine Möglichkeit, eine Datenbank-Anwendung fürs Web zu erstellen, ohne dass ich für jede Tabelle, also da geht es um wirklich ganz, ganz Triviales. Ich habe eine Datenbank mit 10 Tabellen und möchte diese administrierbar machen übers Web. Kann ich ASP.NET Dynamic Data nehmen und entsprechend mir Seiten generieren lassen, die dann auf diese Tabellen draufgehen. Das kann ich customizen, einschränken, wie ich möchte. Und beide Varianten gibt es eben Dynamic Data für Webforms und für MVC. Webforms, da kommen viele eigentlich gleich damit zur Berührung. Also man damals, als Microsoft .NET eingeführt hat, gab es ja relativ, ja, es gab sehr, sehr viele Visual Basic Entwickler und auch Windows Forms hat sich natürlich an Visual Basic orientiert. Sprich, kontrolleigensbasiertes Programmiermodell. Nichts lag näher, als auch dieses Programmiermodell für Webanwendungen zur Verfügung zu stehen. Also Webforms versucht einfach die Hürde von HTTP einem wegzunehmen. Sprich auch die Möglichkeit, HTML, JavaScript und CSS wirklich zu customizen. Also man muss sich weniger um die webtypischen Dinge Gedanken machen, man macht sie sich dann letztendlich doch irgendwann mal, aber man hat doch ein relativ komfortables Framework, um schnell ergebnisorientiert Anwendungen zu erstellen. Und es gibt, wie gesagt, eine sehr, sehr große Anzahl an UI-Controls. Ein weiterer Pluspunkt für ASP.NET Webforms, um sich Gedanken zu machen, ob man jetzt Webforms oder MVC macht, ist, wenn man mit dem Gedanken spielt, SharePoint-Programmierung zu machen, dann sollte man sich zwangsläufig mit ASP.NET Webforms beschäftigen, weil nämlich der SharePoint selber komplett auf ASP.NET Webforms basiert. Das gesamte Modell ist darauf ausgelegt und dementsprechend tut man sich da ein wenig leichter. Der anderen Seite gibt es ASP.NET MVC, ein uraltes Pattern aus der Smalltalk-Welt, ins Web gehoben. Um es ganz, ganz einfach zu gestalten, es gibt für mich persönlich drei Vorteile. Zum einen die absolute Kontrolle über das HTML, das rauskommt. Und nicht nur die Kontrolle über das HTML, sondern es ist sehr, sehr einfach, beliebige Output-Formate rauszugeben. Ich benutze manchmal sogar MVC als Ersatz für traditionelle Soap-Services oder WCF-Services, um einfach JSON-Objekte zurückzugeben. Oder also JSON-Objekte sind JavaScript-Objekte, die über eine besondere Notation als deklariertes Array im Prinzip mit Key-Value-Pairs zurückgegeben wird und dann in JavaScript als Objekt wieder materialisiert wird. Und das nennt sich einfach JavaScript Object Notation. Also das benutze ich zum Beispiel auch für MVC, um einfach da einen Request zu machen und JSON mir abzuholen. Aber natürlich kann man da alles Mögliche sich generieren lassen. Und das ist das Schöne daran. Also es ist relativ, ja, man ist sehr, sehr im Motor drin und kann sehr, sehr viel am Motor feintunen, ja. Was auch toll ist, ist die Möglichkeit, testgetrieben zu arbeiten. Es lässt sich einfacher gewisse Dinge testen, da der Controller losgelöst von der eigentlichen Seite ist. Also bei ASP.NET Webforms ist es so, da haben wir ein Page-Controller-Muster. Das heißt, der Controller sitzt im Code behind und weist dann auf die Aktionen aus und man hat auch einen gewissen Lebenszyklus, an dem man sich in ASP.NET Webforms gewöhnen muss. Wenn man dann in ASP.NET MVC ist, ist es so, der Controller sitzt vor der eigentlichen Seite und holt sich das Modell, steckt es in den View rein und der View rendert sich mehr oder weniger. Dadurch ist es auch möglich, den Controller unabhängig von dem View zu testen und entsprechend sauber ja, zu trennen. Also deshalb ist es mit Sicherheit so. Es gibt noch dieses dritte Argument. Ich selber habe in größeren Projekten schon gemerkt, dass ich mit Webforms auch nicht drum herum kam, Frontcontroller zu schreiben. Und spätestens seit diesem Zeitpunkt habe ich auch so ein gewisses Faible für ASP.NET MVC entwickelt. Nichtsdestotrotz, ASP.NET Webforms ist genauso äquivalent wie ASP.NET MVC und wird auch weiterhin entwickelt. Nun kommen wir zu einer Besonderheit. Nicht eine Rasierklinge, aber etwas, was damit zu tun hat. Nämlich einer weiteren Syntax, die oder einer weiteren Technologie, die jetzt namentlich gemacht wird durch WebMatrix, und zwar die ASP.NET WebPages. Ich habe jetzt vorhin schon WebMatrix aufgemacht gehabt und wir haben gesehen, wie man entsprechend eine Anwendung fokussiert, aber nichtsdestotrotz, man kann ja auch mit ASP.NET arbeiten und das werde ich auch nachher kurz zeigen. Es ist im Prinzip nichts anderes wie eine ASP.NET View Engine, die Razor Syntax, die es einfach einen ermöglicht, ziemlich, ziemlich kompakten View Code zu schreiben. Und ASP.NET Web Pages, das ist eigentlich nur so bezeichnet, weil man darauf hinweisen möchte, dass in diesem View auch ziemlich viel Inline Code sein kann. Also, das ist so der grundlegende Unterschied zwischen ASP.NET MVC und der ASP.NET Web Pages. Benutzen beide die Razor Syntax, nichtsdestotrotz, Webpages beinhaltet auch ziemlich viel Inline-Code. Ja, dann gehen wir mal rein. Und das Erste, was ich mache, ist jetzt mal Visual Studio zu starten, um einfach vielleicht nochmal ganz kurz auf die Unterschiede zu den Webforms und MVC-Projekttypen einzugehen. So, machen wir mal ein neues Projekt. Und zwar gehen wir hier auf Web. Und da gibt es jetzt, wie gesagt, Web-Anwendungen. Ja, wir nehmen die ASP.NET Web Application. Was vielleicht ein bisschen irritierend ist, wenn man das erste Mal sich mit Webentwicklung beschäftigt. ist die Tatsache, dass hier das Wort Webforms nie auftaucht. Ja? Und das liegt aber daran, dass es historisch gewachsen ist, weil früher hatten wir nur ASP.NET Web-Anwendungen oder Websites. Die Websites sind mittlerweile, glaube ich, ich weiß nicht, ob die noch drin sind oder draußen, aber ich denke, es geht auch noch. Aber im Projekttyp Web Application, das ist eine Webform-Anwendung. Da starte ich mal, okay. Und die Webform-Anwendung lässt sich von der Programmierung her ein bisschen anders angehen als die MVC-Anwendung. Es gibt natürlich detailliertere Webcasts, wo darauf eingegangen wird. Nichtsdestotrotz möchte ich hier mal ganz kurz hier mal auf die Default gehen, in den Design View gehen. So, die Masterpage wird geladen und hier ist letztendlich unser Inhalt. So, da können wir jetzt mal einfach einen Standard-Control nehmen, zum Beispiel einen Button hier reinziehen und dann nehmen wir noch ein Label. So, und der Unterschied ist jetzt eigentlich mehr oder weniger, wenn ich hier auf diesen Button doppelklicke, ja, dann komme ich in Code Behind Code rein. Also so wie ich es von Windows Forms her kenne. Ja, nur in Web Forms. Und man sieht auch, dass die Klasse oben underscore default abgeleitet ist von System Web UI Page und letztendlich dafür sorgt, dass der Code hier ausgeführt wird. Also es ist ein typischer Page Controller. Das heißt, der Label 1, den Text möchte ich einfach setzen, wenn dieser Button gesetzt ist. So. Damit habe ich jetzt meinen Code geschrieben, sozusagen. Also, ich gehe in die Webseite rein, in den Designer, lege meine Controls an, doppelklicke drauf, wie ich es aus Windows Forms heraus gewohnt bin und kann entsprechend hier Code hinterlegen. Natürlich, gleich vorweg, das ist für RAD, also Rapid Application Development, ausgelegt, dieses Konzept, sodass ich jetzt hier einfach diesen Roundtrip, der jetzt passiert zum Server, gar nicht beachten muss in meiner eigentlichen Programmierung, sondern diese Abstraktion hat man weggenommen. Hat Vorteile für jemanden, der neu in der Webentwicklung ist und aus traditionellen, ereignisorientierten IDEs kommt, also Sprachen, Visual Basic oder auch zum Beispiel Windows Forms. Also Visual Basic meine ich halt alles, was vor Visual Basic.NET war, also klassisches Visual Basic oder Windows Forms. Da muss man sich halt nicht drum kümmern, was da letztendlich passiert. Der Nachteil ist aber letztendlich, dass ich irgendwann mich dann doch mal damit auseinandersetzen muss, weil man vielleicht so das ein oder andere ändern möchte, was halt so typisch webkonform ist, zum Beispiel JavaScript integrieren und so. Und da wird es dann halt ein bisschen knifflig, ja. Nichtsdestotrotz ist es eine relativ schnelle Möglichkeit, Webanwendungen zu schreiben. Natürlich nimmt man dann das raus und packt es nochmal in eigene Abstraktionsklassen und so. Aber das Grundprinzip ist das gleiche wie bei Windows Forms. Wenn wir jetzt hingegen uns MVC mal schon kurz anschauen, hier zum Beispiel MVC3, befindet sich noch momentan in Beta. Ja, Forms Authentication, ja, ist okay. Da können wir uns einfach mal die Razor View Engine nehmen. Wir können jetzt hier auch gleichzeitig also der Unterschied ist ja, dass ich jetzt einen Controller habe und der einen View rendert. Und der View kann nun durch verschiedene Sprachen gerendert werden. Bei Webforms habe ich nur ASPX. Das kann ich auch traditionell hier weiter nutzen, aber mit MVC3 kommt eben auch die Möglichkeit, Razor zu nutzen. Und ich präferiere mittlerweile Razor, weil es ziemlich kompakte Syntax macht. Zudem habe ich die Möglichkeit, mir automatisch Unit-Test-Projekte anlegen zu lassen. In dem Fall habe ich das Test-Framework Visual Studio Unit Test drauf, noch kein anderes dazu installiert und kann mir entsprechend automatisch hier Tests für generieren lassen, was ich jetzt gerade nicht machen möchte. Der Unterschied ist, dass bei MVC auch vieles über Konventionen erschlagen wird. Das heißt, wir sehen jetzt hier schon den kleinen Unterschied. Der größte Unterschied ist letztendlich, dass ich nicht auf ein Dateisystem zugreife wie bei Webforms, sondern eben auf Routen, auf URLs. Also das Grundprinzip ist schon ein bisschen anders. Und diese Route, die halt standardmäßig im Projekt angelegt ist, ist diese hier. Also eine Default-Route. Und da sieht man auch schon, es wird gesucht, ein Controller, und es wird dann Aktion gestartet. Wenn beides nicht vorhanden ist, dann wird einfach der Home-Controller genommen und Action Index gesetzt. Und der Controller selber, wenn wir uns mal anschauen, beinhaltet jetzt hier lediglich hier zwei Funktionen, Index und About, aber hat nichts mit dem View letztendlich zu tun. Der View selbst liegt in einem ganz anderen Verzeichnis, zum Beispiel hier Index, CSS, HTML, und da sieht man dann auch schon diese Razor-Syntax hier drin, ja. View-Message, und da können wir vielleicht noch was anderes machen, div at date time Punkt now, und dann machen wir es div zu, ja. Okay, so, wenn ich das jetzt einfach starte, dann habe ich aus irgendeinem Grund, warum jetzt, bilden wir mal build succeeded. Eieiei. Also typisch, oder? Typisch Paris. Macht er etwas, aber nie ausprobiert. Was bringt er für einen Fehler? iDictionary. Oh, jetzt ist der Webpage-Kontext. Webpage. Ich habe auch nie getestet, ob bei mir das MVC3 jetzt hier eigentlich korrekt installiert war. Hätte ich jetzt eigentlich so gedacht. Ja, schauen wir mal, ob er in den Controller reingeht. Dann können wir ein bisschen Debugging machen. Er kann den View nicht auflesen, auslösen, auflösen. Das kann aber auch an ReSharper liegen, da bin ich mir gar nicht so sicher, aber ich habe noch nicht die aktuellste Patch-Version drauf. Ich gucke einfach mal, ob er hier reinkommt. Das ist ein Pro nee, das ist scheint ein Problem schon im Konstruktor von den Razor-Syntax zu sein. Okay, das ist aber kein Problem. Dann machen wir es kurz mit MVC2. Das gleiche nochmal. Da sieht der Syntax halt ein bisschen dicker aus. Und der Dialog noch ein bisschen anders. Nein, kein Unit-Tests. Also, da haben wir im Prinzip nochmal den gleichen Controller drin. Warum meckert er denn an? Und hier den Home, Index, About. Da sehen wir halt, dass es von der Syntax halt ein bisschen anders ist. Diff können wir jetzt auch zum Beispiel sagen, Prozent, Doppelpunkt, Date, Time, Punkt, Now. Ich hatte auch keine IntelliSense, ist mir gerade aufgefallen. Das heißt, ich habe auch irgendwie ein Update in Hotfix nicht installiert. Ist ja geil. Okay, ich möchte einfach das Datum hier noch ausgeben. So, wenn ich das Ganze jetzt starte, sollte eigentlich unproblematisch. Ja, das ist ein IE-Problem jetzt an der Stelle. Jetzt nervt es mich aber echt langsam hier mit dem Browser. Ist ja unglaublich langsam, echt. Einmal kompilieren, hat geklappt. Starten. Okay. Weißt du was, IE? Kannst mich jetzt mal? Ah, da kam jetzt was, ne? Komm, droht mal ihm, dann kommt er auch. Da sieht man jetzt hier, dass die Uhrzeit ist. Entsprechend gerendert ist. Und das ist halt so der große Unterschied. Also, ich habe halt meine URL. Die mappt über eine Route auf einen Controller, auf eine Aktion. Die Aktion stellt Content für den View, also das Modell, übergibt das dem View entsprechend. Und wobei wir die Uhrzeit jetzt dem View nicht übergeben haben, sondern im View erzeugen über Inline-Code. Was im View letztendlich gesetzt ist, ist dieses Welcome to ASP.NET MVC im Controller, also hier, über diese Collection View Data Message Welcome to ASP.NET MVC. Wird hier im Index einfach abgefragt über die Collection wieder. Und entsprechend, also über dieses Dictionary und entsprechend hier ausgegeben. Das ist also der große Unterschied. Und dann gibt es, wie gesagt, noch ASP.NET Webpages mit WebMatrix. Können wir mal einfach eine neue Seite machen. Und. Ja, ich habe irgendwie. Ah, vielleicht hat es auch was mit Camtasia zu tun. Diese Zeit machen wir eine Empty Site 9. So, und der Unterschied ist jetzt eigentlich auch kein gravierender zu dem ASP.NET MVC 3, was die Syntax angeht. Machen wir einfach mal hier eine Page. Aber, wie gesagt, ich kann halt hier inline einfach mal sagen: Date, Time, Punkt, Now. Ja. Und, Webpages sind halt dafür ausgelegt, Inline-Code zu schreiben. Wir machen das vielleicht nochmal. Hier kommt entsprechend die Uhrzeit. Machen das vielleicht nochmal kurz mit einem. Nein, nicht das. doch nochmal eine neue Seite von einem Template mit Datenzugriff, zum Beispiel die Bakery. Da ist es dann auch so, dass man ein bisschen sehen kann, wie das Ganze aussieht, wenn zum Beispiel Bestellungen gelesen werden. Und hier sieht man ziemlich viel Inline-Skript, ja. Und zwar Inline.NET-Code. Das mag jetzt erschreckend aussehen, aber ist im Prinzip durchaus eine gängige Sache, Inline schnell mal was zu schreiben für kleinere Websites. Aus der PHP-Welt sehr beliebt, von früherem klassischen ASP sehr beliebt. Vorteil ist, ich kann halt einfach copy-pasten und entsprechend Snippets benutzen, ja. Ohne mich hier um großartige ja, DLL-Deployments zu sorgen. Und hier sieht man jetzt im Prinzip, wie so eine entsprechende Anwendung aussehen kann. Auch hier mit einfacher Twitter-Integration an der Stelle. Genau, und das sind jetzt ASP.NET Webpages. Also, Webforms, so aus der klassischen, ich komme von einer Windows-Forms oder auch klassischem VB-Entwicklungs-Background mit event-ereignisorientierter Programmierung. Da ist Webforms optimal. Ich bin mehr testgetrieben, möchte mehr mit Architekturmustern arbeiten, ziemlich viel Einfluss drauf nehmen, wie das HTML aussieht. Da wäre ASP.NET MVC wichtig oder richtig zu nehmen. Und ich möchte einfach einsteigen, weil ich mit Webentwicklung oder mit Entwicklung generell nichts am Hut hatte. Da ist halt WebMatrix das Tool der Wahl. Und da sieht man, es ist eigentlich relativ simpel. Ja, öffne hier mal die Datenbank, gebe mir mal die Produktliste zurück und hier zum Beispiel iteriere über die Produkte. Ja, und hau dieses Snippet an HTML raus mit entsprechenden eigentlichen Eigenschaftsnamen. So, das wäre mal so zusammenfassend so die drei Wege, die es da so zu bestreiten gibt. Es gibt natürlich noch die Webserver-Infrastruktur. Wir haben zum einen den IIS Express gesehen, zum anderen ist der IIS für Entwickler dahingehend interessant, dass er ziemlich flexibel und erweiterbar ist. Also flexibel verschiedene Runtimes, ASP.NET, PHP. Oder auch andere CGI-Erweiterungen und eben die Möglichkeit, das relativ simpel zu erweitern, ja, durch die verschiedenen Einstiegspunkte, die es gibt. Unten sieht man so ein paar verfügbare Erweiterungen, zum Beispiel ein PHP-Manager, das einem erlaubt, pro Seite im Prinzip zu sagen, welche PHP-Runtime genommen werden soll. Ja, das ist ein ziemlich nettes Feature. Webdeploy, um einfach die Anwendungen zu deployen. Smooth Streaming-Integration. Auf Application Request basierende Routings zu veranlassen und so weiter und so fort. Dann gibt es zum anderen noch die, für Windows Server speziell die App Fabric, die es einem erlaubt, zusätzliche Dienste zu nutzen, zum Beispiel verteiltes Caching über eine Serverfarm hinweg. Das wäre durchaus interessant. Oder auch eben Workflow oder Service Hosting. Wenn man WCF oder Workflow-Dienste hat, die man in seinem IIS entsprechend prüfen möchte, wie die sich denn verhalten, wie die genutzt werden, wo sie sich denn befinden. Dafür kann man eben die App Fabric auch einsetzen. Das Hosting selber, wie gesagt, Microsoft Hosting Partner, da gibt es sehr, sehr viele mittlerweile, die Hosting anbieten, Third-Party-Hosting oder eben auch die Möglichkeit auf Windows Azure zu hosten, durch eben die neuen Möglichkeiten, die es da gibt, neben den traditionellen Rollen nun auch eine VM-Rolle zu benutzen, um entsprechend seine Software da auch anpassen zu können für Windows Azure. Nichts ist ohne Community ganz. Community ist sehr wichtig. Ich würde jedem empfehlen, einfach mal die .NET Online User Group zu besuchen, also online-usergroup.de. Sehr aktiv momentan in den Anfangszeiten und ich hoffe, das bleibt auch so. Deshalb empfehle ich es einfach, macht da einfach mal mit, geht mal dahin, registriert euch, nehmt teil an der Diskussion, schaut euch Live-Meetings an. Die veranstalten noch traditionelle Live-Meetings, wo man wirklich auch während der Präsentation Fragen stellen kann und so weiter und so fort. Channel 9 ist ein sehr beliebter Anstiegspunkt für Leute, um sich mit der Microsoft-Technologie auseinanderzusetzen oder unten auch ASP.NET, während CodePlex mehr so ein Source-Repository ist, wo man entsprechende Open-Source-Projekte finden kann, rund um .NET-Entwicklung, auch sehr viel bezüglich Web-Entwicklung, wie die ASP.NET Futures und so weiter und so fort. Ja, dann bin ich auch schon am Ende dieser, doch glaube ich, ganzen Stunde, die ich mittlerweile gesprochen habe. Mehr Informationen zu MSDN Webcasts findet man unter der URL www.msdnonline.de/webcasts/finder. Und in diesem Sinne, genieße jetzt noch das schöne Winterwetter. Schau mir den Schnee noch ein bisschen an. Bau vielleicht einen Schneemann. Also einen richtigen Schneemann. Und ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.